Solange du einen Plan B hast, sabotierst du Plan A. Ich höre heute noch Papa und Mama sagen, dass es unbedingt einen Plan B braucht. Heute, ein paar Jahre später, sehe ich das völlig anders. Und Karin und ich sprechen darüber, warum du einfach einen Plan A haben sollst. Bis gleich in der Episode. Willkommen bei Fein und Fühlig,
dein Kick für Intuition, Spiritualität und Business. Ich bin Karin.
Und ich bin André.
Wir sind Unternehmer, Mentoren und Ehepaar.
Und hier geht es um gelebte Spiritualität, Transformation, Freiheit und um Business, das dich erfüllt und dir den Erfolg bringt, den du wirklich willst.
Klar, fühlend, glitzernd.
Und jetzt viel Spaß bei der neuen Episode von
Fein und Fühlig.
Hi, hi.
Hi, hi. Das war so ein Gedanke. Hey,
wir starten einfach mit rein. Ich war eine Meisterin. Wie die Stimme aus dem Off.
Ich war die Königin vom Plan B.
Die Königin vom Plan B.
Ich musste immer einen Plan B haben. Das ist so Sicherheit pur.
Sicherheit pur?
Ja, Sicherheit pur. Wenn das nichts wird, dann selbst beim Essen, so quasi, weißt du, im Sinne von, wenn dieses Geschnetzelte nicht gut geht, ich habe dann noch eine zweite Packung. So, also bis dahin. Und natürlich bei den wichtigsten Lebensentscheidungen ganz, ganz lange extrem.
Es ist ja eigentlich lustig, dieses Bild des Fahrradfahrens. Ich mag mich gerade erinnern, es kommt mir gerade in den Sinn, mit den Stützrädern. Niemand würde auf die Sinn, auf den Gedanken, also niemand
auf
würde
den Sinn kommen.
Auf den Sinn kommen. Nein, niemand würde es quasi in den Sinn kommen zu sagen, ach, der fährt jetzt gut Fahrrad, wenn der immer noch links und rechts ein Stützrad hat.
Ja, komm jetzt. Man kann auch gut jetzt Fahrrad fahren mit Stützrädern.
Naja, man kann Fahrrad fahren, aber gemein, da würde ich jetzt nicht sagen.
Du kannst nicht gut Fahrrad fahren.
Nein, also wenn du mit Stützrädern unterwegs bist, dann fährst du nicht Fahrrad. Also du nimmst dann an keinem Rennen teil, du bist nicht sicher unterwegs. Das ist einfach implizit. Mir kommt das so vor. Plan B ist ein ewiges Stützradfahren. Mhm. Eigentlich spricht da auch, entweder kann ich es nicht, dann akzeptiere ich das. Oder ich wage den Schritt, irgendwann kommt der Punkt, wo ich doch die Stützräder abnehmen muss. Bei den meisten ist das ja in einem bestimmten Alter. Und ja, dann geht's los.
Ja, aber weißt du, ich glaube, die Gedanken war so quasi wie, ich guck jetzt, ich habe die Stützräder noch so lange, ich sie brauche, irgendwann brauche ich es dann nicht mehr. Aber eigentlich ist die Entscheidung, ich nehme sie jetzt ab, um sie nicht mehr zu brauchen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich glaube, es ist eher so, dass die meisten Menschen denken, ja, ich habe einen Plan B, zum Beispiel einen Brotjob. Sagen wir es mal ganz konkret. Ich hatte ganz lange Brotjobs. Ich habe sehr schnell, eigentlich immer, bis zu diesem Unternehmen hatte ich immer Brotjobs, merke ich gerade.
Lass noch mal kurz wissen, Brotjobs.
Ich war ja in der Ausbildung
als
Damenschneiderin. Und also, dann hatte ich schon mit 19 die Idee, okay, da findest du keine Stelle oder verhungerst. Und dann war es aber so klar, ich will auf keine Designschule oder so, sondern ich mache ein Designatelier auf. So. Und weil ich dann wusste, ja, okay, das wird wahrscheinlich nicht gerade extrem rendieren im Moment, mache ich da noch 50% nebenbei an der Hotelbar. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich will jetzt ins Soziale, ich möchte ins Therapeutische. Es war dann ziemlich schnell mal klar, ich will das nicht mehr. Und dann hatte ich die Ausbildung und hatte ich einen Brotjob nebenbei, Marketing. Und das ging ja immer so, auch als ich die Praxis gehabt habe, war ich immer so, okay, meistens so zwischen 50 und 30% hatte ich.
Hast deines Pensums, ja.
Ja, also Brotjobs waren so zwischen 50% und 70% eigentlich die Mehrheit von dem, was ich dann gearbeitet habe, dass ich eigentlich mein teures Hobby, was ich eigentlich geplant hätte, noch finanzieren kann. Bei mir war das immer so.
Das ist tatsächlich ein teures Hobby.
Ja.
Wenn du nie die Stützräder abnimmst, du die nie abmontierst.
Die bremsen.
Erstens bremsen die und weißt du, die schlackern doch so schön nach links und rechts.
Ja, das tut doch.
Genau. Dann ist das immer irgendwie, dann gehst du damit um, dass es links und rechts quasi immer mal schlackert und checkst gar nicht in deinem Leben, dass du das zu deiner Gewohnheit machst.
Ja, du denkst einfach, weißt du, wenn ich vielleicht falle, dann dann können die mich aufhalten. Aber weißt du, wenn du so richtig fällst, also diese Drecksstützräder, die machen genau nichts, oder?
Ja, in der Kurve übersteuern und dann zack.
Ja, ja.
Im Gegenteil, die gaukeln dir eine Sicherheit vor, wo dann eben keine Sicherheit ist. Also ja, dein Tempo durchs Leben wird durch die Stützräder natürlich.
Ja, und es war bei mir ja auch so, wie bei so vielen, dass der Brotjob dann immer mehr Fokus aufgenommen hat. Dann hatten wir dort ein Projekt, musste ich da ein paar Stellenprozent hochgehen damit. Und dann habe ich wieder studiert und dann war es dann halt so, ja, und die Praxis ist jetzt, dann lief das in der Praxis immer weniger, weil ich ja den Fokus immer mehr auf den Brotjob. Der Klassiker. Am Anfang vielleicht mehr, weil ich kann die Praxis eröffnen, diese Freude kennen wir alle. Und dann, ja, mit der Zeit, wo man merkt, okay, so automatisch läuft es nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Natürlich keine Marketing-Skills, nichts investiert. Und dann kommt einfach immer der Brotjob, stressiger, nächstes Projekt, ich könnte noch eine nächste Methode machen. Und das Business wird dann irgendwie zum Anhängsel. Das war bei mir ganz, ganz lange so.
Absolut. Das ist auch was, wo ganz viele drinstecken, wo wir in der Therapeutenszene das merken. Dass ganz viele
Coaching
die Praxis,
auch,
ja, genau, die Praxis, es gibt ja Statistiken drüber, aber ich glaube, die wenigstens kommen über 10.000 Euro im Monat. Und wenn du 100.000 Euro Monate hast wie wir, dann gehörst du zu den ganz wenigen, die das überhaupt im Markt schaffen, das zu erreichen. Und dann frage ich mich, warum? Warum? Weil du trittst ja an mit dem, das du bewirken willst.
Was hast du das Gefühl, warum? Wo hat sich's bei uns gedreht?
Also bei uns hat sich's gedreht, zum einen, als wir wirklich voll drauf gesetzt haben. Und das zweite Mal, also dieses Commitment war ganz für mich ganz persönlich eine wichtige Geschichte.
Ja.
Ich habe gemerkt, ich habe mir eingeredet, committed zu sein, weil ich wusste, ach, das sind Rücklagen, weil ich wusste, ach, ich habe ja tatsächlich auch noch einen Brotjob gehabt am Anfang. Und das andere war, auch als wir gestartet sind dann, als wir offline und online gleichzeitig noch gearbeitet haben, wo ich auch gemerkt habe, dieser Entscheid war nur, weil ich gedacht habe, ich brauche das noch, falls es nicht läuft. Und heute bin ich sehr sensibel, wenn ich diesen Gedanken habe, wenn ich merke, da kommen diese Gedankenfetzen hoch, dann hake ich direkt ein.
Ja, weil es manifestiert. Weil da sind noch Dinge da, wo du tatsächlich im System Glauben machst, oh, es ist gefährlich, oh, es läuft nicht, und was wirst du dir bestätigen? Genau das. Und das ist eigentlich das, was passiert. Bei mir war das tatsächlich auch da, an diesem Punkt, wo wir gesagt haben, wir investieren das erste Mal wirklich hoch in unser Unternehmen für ein Coaching. Und ich habe da innerhalb von 3 Monaten dann gekündigt, obwohl ich noch nicht an dem Punkt stand, wo ich gedacht habe, müsse ich finanziell stehen, muss man auch sagen. Ich hatte das Gefühl, wenn wir so viel Kunden haben, wenn wir so viel Umsatz haben, dann kündige ich. Das ist auch so ein Plan B-Geschichte. Sondern ich habe da gekündigt, ich weiß nicht, ich habe ein Video gemacht auf dem Handy, ich muss das wieder mal angucken, wo ich mir gesagt habe, ich bin, glaube ich, jetzt gerade durchgeknallt, ich war jetzt vor 5 Minuten gerade beim Chef, habe mit dem Glitzerkleid gesagt, es ist einfach auf dem Boden der Tatsache zu wenig Glitzer, und habe gekündigt. Und habe gedacht, eigentlich. Und da war es für mich die Drehung, dass ich gesagt habe, no way, nicht mehr dieses Spiel mit diesen Plan B-Geschichte, nicht mehr dieses Kleinhalten, wir gucken mal, sondern entscheiden.
Schauen wir uns das mal an. Plan B und Plan A. Wenn du einen Plan A hast, dann ist Plan B kleiner.
Ja.
Wenn du jetzt ständig die Energie in Plan B gibst, was für ein Signal sendest du denn dem Universum? Und das ist das, was ganz viele machen, dass sie denken, dass der Plan B wäre das Stützrad, aber in Tat und Wahrheit schneiden sie sich von ihrer eigenen Fülle ab, in Tat und Wahrheit schneiden sie sich von ihrer Entwicklung ab, und alle Impulse, die kommen, die werden überhört, weil man den Fokus auf dem Plan B hat. Es gibt keinen vollen Impact, wenn du den Fokus teilst. Das gibt es nicht. Alle erfolgreichen Menschen, und ich habe lange gedacht, doch, das schaffe ich, ich kann das, ich kann ja Energie, ich kann ja daran denken und dann funktioniert das. Der Fokus, tatsächlich auch Zeit, Geld, Energie, Attention, all das, das geht am schnellsten, wenn du das auf eine Geschichte erzählst. Und ich weiß, also auf ein Konto quasi einzahlst, auf deinen Plan A. Und ich weiß, es gibt viele Scanner, die sagen, ich war ja auch oder bin ja auch ein Scanner-Typ, ganz viele Interessen, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Optionen. Etwas aber umzusetzen, in die Tat umzusetzen, das bedarf einfach einen Fokus. Mhm. Und was wir meistens nicht sehen bei den ganz großen Unternehmen, wenn die den Fokus wechseln, wenn etwas Nächstes kommt, dann haben die immer Menschen, die das fortführen, was sie aufgebaut haben. Und darüber spricht dann niemand. Das, was man dann sieht, ist, dass jemand ein Unternehmen hat, zwei, drei, vier, fünf, sechs Unternehmen und gar nicht darüber gesprochen wird, dass das, was man normalerweise als Einzelperson tut, dass das jemand anders jetzt macht, ein CEO oder jemand, der das übernimmt. Und da habe ich auch ganz viel Erfahrung für mich mitgenommen, dass ich mittlerweile, ich will den vollen Impact. Für mich ist klar, ich will den vollen Impact.
Ein Signal fürs ganze Feld, fürs Universum.
Absolut.
Ich meine, die Emotion an sich ist ja eine extrem wertvolle Energieproduktion quasi. Und die Energie, die da freisetzt, wenn du sagst, hey, ich setze voll drauf, die ist gewaltig. Alleine schon das macht extrem viel. Und das ist eine extreme. Und ja, gell, also da gehören manchmal schlaflose Nächte auch dazu. Ja. Da muss ich auch sagen, und immer mal wieder, weil es nicht einfach so geht, einmal groß entschieden und dann, sondern es ist ja immer wieder, ein Wachstum entsteht, weil du immer wieder diese Grenzen durchbrichst. Und das ist bei uns ja nicht anders. Es wird leichter, weil du schon weißt, letztes Mal habe ich es auch gemacht und gleichzeitig macht es trotzdem einen Scheiß Angst. Einen Scheiß Angst zu sagen, okay, ich investiere jetzt viel mehr. Oder ich gehe jetzt viel mehr in die Breite oder mache irgendwas anderes, weil es nicht proof ist, weil du schlichtweg auch nicht weißt. Und es ist auch kein Unterschied, wenn du zum Beispiel schon ein großes Unternehmen hast, wenn du schon erfolgreich bist, dann kommen andere Themen, aber im gleichen Gewand. Dann ist wieder diese Angst, ja, wenn ich jetzt was anderes mache, verliere ich jetzt die bestehenden Kunden. Wenn ich jetzt andere Programme mache, andere Social Media mache, werden Menschen abspringen. Auch da sind mega Ängste drauf. Es ist nicht nur am Anfang einfach mal eine Entscheidung, okay, in diese Richtung geht, sondern es sind immer wieder klare Entscheidungen und somit ein Signal ans Feld, um dieses Commitment reinzugeben.
Hast du das auch gehabt mit Plan B? Ist das auch etwas, was du mitbekommen hast von deinen Eltern oder der Erziehung oder generell deinem Umfeld?
Ja, ich glaube, sie hatten, ich glaube, nie Plan B gesagt, aber es war schon so, sie waren immer sehr glücklich, wenn ich so einen Brotjob nebenbei hatte. Sie hatten mich immer unterstützt, in dem, was ich gemacht habe, egal was. Und gleichzeitig haben sie aber immer so Kind, Hauptsache, du kommst durch, Hauptsache, die haben nie gesagt, du musst zum Plan B haben. Das habe ich schon aus mir heraus so gemacht, weil ich gedacht habe, ich bin ganz lange dem Druck ausgewichen. Mhm. Dem Druck mit dem, was ich liebe, wirklich, wirklich zu leben. Wow. Weil das heißt ja dann vielleicht, es gefällt mir nicht und dann verliere ich die Freude an dem, was ich mache. Dabei habe ich immer wieder die Freude verloren, weil ich einen Plan B hatte, muss man auch sagen. Aber das merkst du mittendrin nicht. Und ich hatte wirklich Angst vor diesem Druck. Das hatte ich auch, als wir letztes Jahr wieder groß entschieden haben, hatte ich auch Angst, was macht dieser Druck mit uns zum Beispiel als Paar oder mit mir, wenn ich plötzlich weiß, okay, jetzt schalten wir einen Gang hoch. Das macht mal Angst. Und das ist auch, glaube ich, die Entscheidung ist ja dann auch gefallen nach einem, die erzähle ich auch in einer Podcast-Folge, nach einer visionären Geschichte, sagen wir es mal so, mit Substanzen, wo ich mich gesehen habe, was passiert, wenn ich an Dingen festhalte, an Sicherheiten festhalte und was passiert, wenn ich wirklich ins Leere laufe. Manchmal fühlt sich das so an, es baut sich der Weg auf dem, wo ich gehe und ich muss einfach vertrauen, dass dieser Weg gebaut wird, weil ich sehe ihn noch nicht. Und viele warten, wie ich früher, ich muss zuerst einen Weg sehen, also ich muss zuerst wissen, was das Richtige ist. Ich muss zuerst wissen, wie ich arbeiten will. Ich muss zuerst wissen, wie das geht, was ich genau will. Und ich wäre noch immer noch an alten Geschichten, wenn ich gewartet hätte. Und der Weg baut sich aber während dem Gehen. Tatsächlich, das ist nicht einfach so eine spirituelle Klausel irgendwo auf dem Kalender, sondern es fühlt sich echt scary an, wenn du den Weg noch nicht siehst und einfach vertraust, dass es dich hält.
Ich habe heute einen Satz gehört, der passt so gut in diese Episode rein, hat mich berührt und nachdenklich gemacht. Niemand baut deine große Vision außer du selbst.
Ja. Ja.
Und wenn ich ständig denke, oder ich denke jetzt, irgendwie kommen mir gerade, weiß nicht warum, die Pyramiden in den Sinn. Hätte ein Pharao gesagt, ach komm, wir machen mal.
Wenn sie die Pharaonen gewesen sind, gell?
Genau, aber komm, lass uns mal die Pyramiden bauen, aber weißt du was? Lass uns nebendran noch was anderes bauen, wenn das mit den Pyramiden nicht hinhaut.
Ja, dass wenigstens was anderes
genau. Steht. Oder einer, der ein Haus baut, komm, lass uns doch noch mal ein Biotop nebenan bauen, weil wenn das mit dem Haus nicht klappt, haben wir wenigstens das Biotop. Es wird irgendwie ganz lustig, wenn man solche Vergleiche hat, warum das eben tatsächlich nicht Sinn macht, diesen Plan B zu haben. Weil
es ist ja nicht nur auch die Entscheidung nur für den Plan A, das ist die eine Entscheidung, aber dann wirklich auch das Commitment, es durchzuziehen.
Ja.
Weißt du, einfach nur die eine Entscheidung zu sagen, ja, jetzt bin ich mutig und eigentlich weiß ich nicht wie und ich bin jetzt einfach mutig und mache jetzt ein Vision Board, weil ich das unbedingt will, aber mach sonst, komm eigentlich nicht so in die Gänge, dann wird's, ja, dann wird's halt mit dem Plan B auch nicht. Also es ist nicht nur die eine Entscheidung, die sagt, wenn du da entscheidest, dann geht das alles super. Sondern das sind ja dann hast du dich ja erstmal aufgemacht auf diesem Weg und dass du dich da auch immer wieder für dich selber committest, für was, dass du das tust.
Wir sprechen in den kommenden Episoden immer ganz viel auch ums Thema der Action, also um die Umsetzung, weil das etwas ist, das im spirituellen Umfeld halt einfach auf dem Yogakissen sitzen und ein bisschen Räucherstäbchen und im Hom, das ist halt einfach nicht das wirklich, was manifestierst.
Oder das, was einfach alle tun, einfach nachzumachen, ist eben auch nicht das.
Bevor wir jetzt noch zu, sag mal, der unbequemen Spiritualität kommen. Wenn du spürst, dass das echt ist, hilf uns doch, die Frequenz weiterzutragen. Abonniere den Podcast, verleihe 5 Sterne und folge uns auf Instagram. Unbequem. Unbequem ist Plan.
Das Nervensystem kickt extrem natürlich. Kein Plan B zu haben, ist unbequem, weil das Nervensystem denkt, du stirbst jetzt gerade und du legst einfach alle Karten auf den Tisch und du wirst nicht mehr weiterleben. Und das wird dich auf alle Arten und Weisen normalerweise in Gedanken, in Situationen daran hindern, jetzt diesen Weg zu gehen.
Dieser Satz, der hat mich nicht losgelassen, glaube seit 20 Jahren. Und ich drehe ihn immer mal wieder. Ich finde den so cool. Was kurzfristig leicht scheint, wird langfristig schwer. Mhm. Und was kurzfristig schwer scheint, wird langfristig leicht. Mhm. Und es hat was. Ich glaube, diese unbequeme Spiritualität, auch unbequeme Entscheide, wir haben ja vorhin mal zum leisen Nein auch gesprochen in der Episode, dann gibt das völlig für mich ein neues Licht. Ich habe irgendwann dann keine Angst mehr, ohne Plan B zu sein. Weil ich weiß, was wäre denn das Fehlen? Was wäre denn das Fehlen? Wäre, aha, okay, das ist ein Schritt weiter zu meinem Erfolg. Das ist ein Schritt weiter, um Wissen, um Skills, um Erfahrung zu sammeln, welchen Weg es auch noch gibt.
Ja, und alleine, dass ich den Weg mir ausdecke, was ich jetzt zum Plan B braucht, aktiviert ja diesen Weg. Also war mir natürlich nicht klar, dass ich, wenn ich mir natürlich ausmale, okay, dann könnte ich das machen, das kann ich dann das noch machen und das ist ein Plan B, den halte ich jetzt schon mal bereit, mach da auch noch kurz was. Und alleine schon dir das auszudenken, manifestiert ja. Und die meisten denken dann mehr an Plan B als Plan A und manifestieren sich super schön den Plan B und denken sich, Gott sei Dank habe ich den Plan B.
Absolut. Also die Leichtigkeit kommt halt eben im Duo quasi mit etwas, was unbequem ist. Und vielleicht magst du dich auch fragen, welcher Plan B hast du denn in deinem Leben? Was raubt dir denn Energie? Und was würde passieren, wenn du ihn heute streichst? Wo wäre dein Commitment? Wo würde deine Energie hingehen? Auf was würdest du wirklich setzen? Was würde dir Feuer unterm Arsch machen? Und welche Schritte würdest du gehen?
Für das kreischende Nervensystem, das sie jetzt vorheult, dass es ganz schwer ist, das zu tun, haben wir natürlich auch ein Nervensystem-Episode.
Und zwar gleich zwei. Episode 65 und Episode 66. Du darfst da gerne reingucken. Ich verlinke dir die unten nochmal in den Shownotes, wo wir tiefer noch drauf eingehen, was eigentlich passiert, wenn das Nervensystem flattert.
Ja. Und wie du aus dem Flattern rauskommst. Und wirklich fliegst.
Wenn du dich jetzt fragst, warum du trotz aller Pläne, also Plan A, wieder an dieselben Punkte zurückfällst, dann liegt das nicht an deinem Business, sondern an deiner Intuition. Oder besser gesagt an der Art, wie du sie sabotierst. Genau darum geht's in der nächsten Episode.
Bis dann. Tschüss. Ciao.